Diagnostik. Wird der Patient aufgrund von Symptomen wie Dyspnoe, Brustschmerzen, Herzklopfen oder Synkopen vorgestellt, ist die Diagnose einer HCM in der Regel relativ einfach und schnell zu stellen.
Merke: Der grundlegende diagnostische Ansatz umfasst eine sorgfältige Bewertung der klinischen Symptome, eine körperliche Untersuchung, ein EKG inklusive 24 Stunden Langzeit-EKG und bildgebende Verfahren, insbesondere die Echokardiographie.
Abbildung 6 zeigt die Komplexität des Diagnose- und Behandlungsprozesses bei HCM-Patienten in einem Algorithmus für die Diagnose und Therapie der hypertrophen Kardiomyopathie. Differentialdiagnose.
Praxistipp: Zwei Schlüsselbefunde, die bei der Differentialdiagnose helfen. Erstens: systolisches Geräusch im Präkordium, das dem Geräusch bei Aortenstenose ähneln kann, aber normalerweise nicht in die Karotiden fortgeleitet wird. Dieses Geräusch wird durch eine subaortale Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstrakts verursacht und kann sich mit der Körperposition oder hämodynamischen Veränderungen, zum Beispiel während des Valsalva-Manövers, ändern. Zweitens: pathologisches EKG, meist mit LVH-Befunden, pathologischen Q-Zacken und Repolarisationsstörungen, die auch einen Myokardinfarkt vortäuschen können.
Ähnliche Befunde finden sich bei Patienten mit Aortenstenose, die vor allem bei älteren Patienten die häufigste differentialdiagnostische Herausforderung darstellt. Eine angeborene Aortenstenose oder eine subaortale Stenose sind relativ selten, müssen aber ebenfalls in Betracht gezogen werden, insbesondere bei jüngeren Patienten.
Merke: Andere Ursachen für eine LVH sollten diagnostisch abgegrenzt werden. Die häufigsten Ursachen sind Hypertonie oder Aortenklappenvizien, aber auch Amyloidose, die zu einem ähnlichen Hypertrophie-Phänotyp führen kann.
Ein eigenes Kapitel ist die Unterscheidung des Sportlerherzens bei Spitzensportlern, das durch das junge Alter der Patienten und hervorragende Parameter der diastolischen Funktion des linken Ventrikels gekennzeichnet ist. Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Sportlerherz und der HCM besteht darin, dass Sportler in der Regel keine pathologischen Veränderungen im EKG aufweisen, sich die Hypertrophie nach Beendigung intensiver Belastung zurückbildet und eine ausgezeichnete diastolische Funktion des linken Ventrikels vorliegt. In der klinischen Praxis ist es außerdem wichtig, sich auf Situationen zu konzentrieren, in denen ein asymptomatischer Patient ein erhöhtes HCM-Risiko aufweist. In diesen Fällen ist es wichtig, eine detaillierte Untersuchung durchzuführen, insbesondere wenn die folgenden Risikofaktoren vorliegen: eine positive Familienanamnese in Bezug auf HCM, der plötzliche Herztod bei Eltern oder Geschwistern im Alter von unter 60 Jahren, ein systolisches Herzgeräusch im Präkordium oder eine vorliegende LVH oder andere pathologische Befunde im EKG. Bei Familienmitgliedern mit erhöhtem genetischem Risiko, beispielsweise bei positivem genetischen Test, muss eine regelmäßige Nachsorge empfohlen werden, auch wenn keine Symptome vorliegen. Körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung von HCM-Patienten finden wir entweder völlig normale Befunde oder relativ diskrete pathologische Veränderungen. Das Vorhandensein eines systolischen Geräusches im Bereich der Aorta ist üblich. Oft ist es nicht möglich, die HOCM allein anhand des auskultatorischen Befundes von einer Aortenstenose zu unterscheiden, aber bei der HOCM liegt das Maximum des Geräusches nicht oberhalb der Aorta, rechts vom oberen Sternum, sondern meist im mittleren Sternum oder sogar links parasternal des mittleren Sternums und wird nicht wesentlich in die Karotiden fortgeleitet. In einigen Fällen ist das laute systolische Geräusch oberhalb der Karotiden überhaupt nicht nachweisbar.
Merke: Das systolische Geräusch an der Herzspitze ist auf eine Mitralinsuffizienz zurückzuführen.
Anzeichen einer Herzinsuffizienz verändern den Befund nicht nur bei Patienten mit schneller Herzfrequenz, meist bei Vorhofflimmern, sondern auch bei Patienten mit fortgeschrittenem LV-Remodeling. In diesem Fall unterscheiden sich die körperlichen Befunde nicht wesentlich von dem üblichen Bild einer Herzinsuffizienz mit Lungenstauung, erhöhter Jugularvenenfüllung, Hepatomegalie, Aszitis und Ödemen der unteren Extremitäten. Elektrokardiographie. Die Elektrokardiographie, EKG, ist nach wie vor die häufigste und wichtigste kardiologische Untersuchung bei Patienten mit HCM. Der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Patienten mit fortgeschrittenem Phänotyp der HCM bei der EKG-Untersuchung Anomalien aufweisen. EKG-Veränderungen können der Entwicklung der Hypertrophie vorausgehen, sodass die Krankheit auch in früheren Stadien diagnostiziert werden kann. Typische EKG-Befunde finden sich bei bis zu 75-90% der Patienten mit HCM. Die meisten Patienten mit HCM haben einen Sinusrhythmus, aber Patienten mit fortgeschrittenen Formen der Krankheit haben häufig Vorhofflimmern, das mit einer schlechteren Prognose verbunden ist. Vorhofflimmern kann mit einem Fortschreiten der Herzinsuffizienz und einem erhöhten Risiko für thromboembolische Ereignisse verbunden sein. Das Wolff-Parkinson-White-Syndrom kann bei einigen Patienten mit HCM-Phänomenen wie dem PRKAG2-Syndrom auftreten und ist durch ein verkürztes PR-Intervall und eine Delta-Welle gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu sind niedrige QRS-Komplexspannungen und ein kurzes PR-Intervall charakteristisch für Patienten mit Amyloidose, die phänotypisch eine HCM imitieren kann. Langzeit-EKG. Bei allen HCM-Patienten sollte eine kontinuierliche 24-Stunden-EKG-Aufzeichnung durchgeführt werden, da dies einer der Tests ist, die zur Stratifizierung des Risikos eines SCD verwendet werden. Vorhofflimmern? Schätzungen zufolge leidet etwa die Hälfte der HCM-Patienten an paroxysmalem Vorhofflimmern. Die wichtigsten Prädiktoren für Vorhofflimmern sind eine linksventrikuläre diastolische Dysfunktion mit nachfolgender linksatrialer Dilatation, eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz, NYHA 3 oder 4 und ein hohes Alter. Es scheint, dass die Folgen des Vorhofflimmerns aufgrund von Schlaganfällen als häufigste Komplikation weitreichender sein können als das Risiko für einen SCD. Kurze Paroxysmen von bis zu 30 Sekunden scheinen keine signifikanten klinischen Folgen zu haben.
Praxistipp: Bei Patienten mit einer Erweiterung des linken Vorhofs von über 50 mm erwägen wir stets sorgfältig die Möglichkeit einer dauerhaften Antikoagulationstherapie. Der herkömmliche CHARTS-VASC-Score hat sich bei Patienten mit HCM als ungenau erwiesen, weshalb er nicht verwendet werden sollte.
Ventrikuläre Tachykardien. Die nicht anhaltenden ventrikulären Tachykardien sind ein klassischer Risikofaktor für den SCD bei HCM-Patienten.
Merke, wir halten das Auftreten von ventrikulären Tachykardien bei jungen Patienten unter 35 Jahren für besonders risikoreich.
Es ist nicht abschließend geklärt, ob Patienten nur 24 Stunden oder über einen längeren Zeitraum mittels kontinuierlicher EKG-Aufzeichnung untersucht werden sollten. Anhaltende ventrikuläre Tachykardien sind eine absolute Indikation für die Implantation eines ICDs, Sekundärprävention.
Zusatzinformation: typische EKG-Abnormitäten bei Patienten mit HCM. Anzeichen der LVH: etwa 2/3 der Patienten mit fortgeschrittener HCM weisen LVH-Kriterien auf, aber diese korrelieren nicht mit dem Ausmaß der LVH. Siehe Abbildung 7, EKG mit Anzeichen einer LVH und deutlich negativen T-Wellen in V4 bis V6. Das Fehlen von positiven R-Zacken oder deren langsamer Anstieg in den rechtspräkordialen Ableitungen V1 bis V3. Diese Veränderungen können den Zustand nach einem Vorderwand-Myokardinfarkt imitieren und Patienten können mit der Fehldiagnose eines Myokardinfarkts vorstellig werden, ohne jemals an Angina pectoris gelitten oder einen Infarkt gehabt zu haben. Pathologische Q- oder QS-Zacken. Sie können sowohl in der Vorderwand als auch in der Hinterwand inferior auftreten. Die Ursachen dieser Oszillationen sind noch nicht vollständig geklärt, werden aber bei Patienten mit HCM häufig festgestellt, ST- und T-Segmentveränderungen. Diese Veränderungen sind sehr häufig und treten bei fast allen HCM-Patienten auf. Typisch ist eine absteigende oder horizontale Depression des ST-Segments in den Ableitungen V3 bis V6, gefolgt von einer negativen T-Welle. Tiefe, negative T-Wellen sind besonders typisch für die apikale Form der HCM. Siehe Abbildung 7.
Für die Zukunft wird ein breiterer Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Auswertung von EKG-Wellenformen erwartet. Künstliche Intelligenz könnte den Beitrag von EKGs zur Diagnose und Prognoseeinschätzung einzelner Patienten erhöhen, insbesondere bei Patienten, die asymptomatisch sind oder weniger typische Manifestationen der HCM aufweisen. Multimodale bildgebende Untersuchung. Echokardiographie, Grunduntersuchung.
Merke: Die Echokardiographie ist für die Diagnose der HCM unerlässlich.
Alle anderen Untersuchungen, mit Ausnahme der Magnetresonanztomographie, MRT, haben nur ergänzenden Charakter. Die Echokardiographie liefert detaillierte Informationen über die Herzmorphologie, die systolische und diastolische Funktion sowie über das Vorhandensein oder Fehlen einer intraventrikulären Obstruktion. Die klassischen echokardiographischen Befunde bei HCM sind folgende: Eine LVH, die hauptsächlich das interventrikuläre Septum und die Vorderwand betrifft, siehe Abbildung 8, Echokardiographiebild, ein kleinerer linker Ventrikel mit hoher Auswurffraktion, oft größer als 70%, eine intraventrikuläre Obstruktion, bestehend aus einer systolischen, anterioren Bewegung der Mitralklappe und einem verdickten basalen Segment des interventrikulären Septums. Außerdem der Doppler-Nachweis einer beeinträchtigten linksventrikulären diastolischen Funktion, einschließlich verminderter E-Welle, verlängerter Dezeleration und erhöhter A-Welle im transmitralen Fluss, siehe dazu Abbildung 9. Dieser Befund ist typisch für das mittlere Lebensalter und ändert sich im Laufe des Lebens und bei fortschreitender linksventrikulärer diastolischer Dysfunktion. Etwa 2/3 der HCM-Patienten haben eine asymmetrische Verteilung der LVH mit einer stärkeren Beteiligung der anteroseptalen Segmente. Bei Patienten mit signifikanter interventrikulärer Septumhypertrophie und kleinerem linksventrikulärem Cavum ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven genetischen Befundes größer. Im Gegensatz dazu ist es bei Patienten mit einem Septum-Sigmoideum-Phänotyp, Verkrümmung des basalen Segments des Septums, weniger wahrscheinlich, dass es sich um eine erbliche Form der HCM handelt, und andere Faktoren wie Bluthochdruck können eine Rolle spielen. Anomalien in der Form des rechten Ventrikels sind wahrscheinlich altersabhängig. Bei jüngeren Patienten ist eine eiförmige Form des rechten Ventrikels häufiger, während bei älteren Patienten eine eher bananenartige Form des rechten Ventrikels typisch ist. In der apikalen Vierkammerprojektion scheint die Spitze des rechten Ventrikels manchmal mit Muskulatur gefüllt zu sein, die vom interventrikulären Septum ausgeht. Eine supranormale linksventrikuläre Ejektionsfraktion ist für die meisten HCM-Patienten typisch, wobei Werte von über 90% keine Ausnahme darstellen. Diese hohen Werte der systolischen Funktion bedeuten, dass der Ventrikelhohlraum am Ende der Systole nicht sichtbar ist. Nur ein kleiner Teil der Patienten hat eine eingeschränkte linksventrikuläre systolische Funktion unter 50%, Burnt-out-Phase. Kinetische Anomalien treten häufiger in Segmenten mit ausgeprägter Hypertrophie auf, insbesondere im interventrikulären Septum, das oft leicht hypokinetisch und stark hypertrophisch ist. Echokardiographie, intraventrikuläre Obstruktion. Als pathologische Obstruktion gilt ein Zustand mit einem maximalen Gradienten des linksventrikulären Ausflusstraktes von größer gleich 30 mm Quecksilbersäule, entweder in Ruhe oder nach Provokation. Die spontane Variabilität des Gradienten des linksventrikulären Ausflusstraktes ist beträchtlich und kann an 5 aufeinanderfolgenden Tagen um bis zu 50% schwanken. Dieses Phänomen wird durch hämodynamische Schwankungen wie Änderungen des Plasmavolumens, der Hydratation, des Blutdrucks und der Herzfrequenz verursacht, die die Höhe des Gradienten erheblich beeinflussen können. Die Obstruktion kann in 2 Etagen auftreten. Supraortal, sie ist bei weitem die häufigste Stelle der Obstruktion. Siehe dazu Tabelle 1 und Abbildung 10, wo die typische Form der Dopplerkurve mit Beschleunigung in der zweiten Hälfte der Systole dargestellt ist, die die sich von der Flusskurve bei Aortenstenose unterscheidet. Oder mitventrikulär, was etwa 10-mal seltener als eine subaortale Obstruktion ist. Bei etwa der Hälfte der Patienten mit mitventrikulärer Obstruktion liegt auch eine subaortale Obstruktion vor. Tabelle 1 fasst die wichtigen echokardiografischen Parameter zusammen. Die echokardiografische Grunduntersuchung soll die Herzmorphologie, die systolische und diastolische Funktion, eine intraventrikuläre Obstruktion bei LVH, den linken Ventrikel, die linksventrikuläre diastolische Funktion sowie die Ejektionsfraktion größer 70% und die systolische anteriore Bewegung der Mitralklappe untersuchen. Die intraventrikuläre Obstruktion ist durch einen Gradienten von mindestens 30 mm Quecksilbersäule und eine spontane Variabilität gekennzeichnet. Es sollten die Obstruktionsstelle, subaortal oder mitventrikulär, und die systolische anteriore Bewegung der Mitralklappe untersucht werden. Die Doppler-Charakterisierung der diastolischen und systolischen Funktion erfolgt über den transmitralen Fluss E- und A-Welle und den pulmonalvenösen Fluss D-, S- und A-Welle. Die Gewebedoppler-Echokardiographie zeigt eine S-Welle unter 13 cm pro Sekunde und eine E-Welle unter 14 cm pro Sekunde. Sie untersucht auch die systolische Funktion der langen Achse des linken Ventrikels und longitudinale, zirkumferenzielle und radiale Dehnungswerte. Die Mitralklappeninsuffizienz kennzeichnet sich durch Veränderungen der Mitralklappe von Größe und Form. Es wird die Mitralklappenkoaptation und die Regurgitationsflussrichtung untersucht. Im mittleren Teil der Systole nähert sich das vordere Segel dem basalen Segment des interventrikulären Septums. Diese systolische anteriore Bewegung, SAM-Phänomen, der Mitralklappe kann eine Obstruktion verursachen. Die maximale Obstruktion tritt in der zweiten Hälfte der Systole auf. Die hämodynamische Bedeutung des SAM-Phänomens wird durch den Gradienten des linksventrikulären Ausflusstraktes quantifiziert. Und der Gradient ist vom momentanen Fluss abhängig. Das heißt, er spiegelt die aktuelle Hämodynamik des Patienten wider. Eine Obstruktion im rechten Ventrikel ist selten, kann aber vorkommen. Ungefähr die Hälfte der Patienten mit rechtsventrikulärer Obstruktion hat auch eine linksventrikuläre Obstruktion. Eine rechtsseitige Obstruktion ist am häufigsten im rechtsventrikulären Ausflusstrakt lokalisiert, kann aber auch apikal oder in der Mitte des Ventrikels lokalisiert sein.
Praxistipp: Aufgrund des eingeschränkten Echofensters auf den rechtsventrikulären Ausflusstrakt kann eine rechtsseitige Obstruktion in der Echokardiographie leicht übersehen werden. In solchen Fällen ist es ratsam, eine MRT-Untersuchung durchzuführen, mit der sich eine rechtsseitige Obstruktion besser diagnostizieren lässt.
Bei einigen Patienten ist die Obstruktion latent, das heißt, sie tritt erst nach Provokation auf. Daher sollte die echokardiographische Untersuchung immer Provokationsmanöver wie das Valsalva-Manöver einschließen, die eine latente Obstruktion aufdecken können. Falls erforderlich, kann die Provokation durch die sublinguale Verabreichung von Nitrat ergänzt werden. Der physiologischste Test zur Untersuchung einer linksventrikulären Obstruktion ist die dynamische Stressechokardiographie. Dieser Test simuliert eine realistische Patientenbelastung und kann eine Obstruktion demaskieren, die möglicherweise in Ruhe nicht vorhanden ist. Echokardiographie: Doppler-Charakterisierung der diastolischen und systolischen Funktion des linken Ventrikels.
Merke: Die meisten HCM-Patienten weisen eine linksventrikuläre diastolische Dysfunktion auf, die die klinischen Symptome, die Prognose und die echokardiographischen Ergebnisse, insbesondere die Doppler-Ergebnisse, erheblich beeinflusst.
Der transmitrale Fluss bei Patienten mit HCM ist häufig durch Relaxationsanomalien gekennzeichnet. Eine Abnahme der frühen diastolischen Füllungsrate des linken Ventrikels, reduzierte E-Welle, eine Verlangsamung der Relaxation, verlängerte E-Wellen und eine Zunahme der späten Füllungsrate des linken Ventrikels, erhöhte A-Welle. Typische Befunde bei Patienten mit Herzinsuffizienz sind eine Abnahme der D-Welle, diastolische Komponente, und eine Zunahme der S-Welle, systolische Komponente, und der A-Welle, atriale Komponente, siehe dazu Abbildung 11, eine PW-Doppler-Untersuchung des Pulmonalvenenflusses. Gewebedoppler-Echokardiographie. Patienten mit HCM haben häufig eine reduzierte S-Welle, normalerweise unter 13 cm pro Sekunde, und eine reduzierte E-Welle, normalerweise unter 14 cm pro Sekunde. Diese Parameter sind jedoch nicht immer zuverlässig, da sie auch bei gesunden Personen vorhanden sein können, während einige jüngere HCM-Patienten mit noch guter diastolischer Funktion diese Bedingungen nicht erfüllen. Siehe dazu Abbildung 12. Bei Patienten mit HCM kann auch die systolische Funktion des linken Ventrikels beeinträchtigt sein, insbesondere im Sinne einer eingeschränkten systolischen Funktion der langen Achse des linken Ventrikels. Diese Funktionsstörung äußert sich in reduzierten systolischen Geschwindigkeiten bei der TDI, Tissue-Doppler-Imaging, des Mitralannulus. Mit Hilfe der Speckle-Tracking-Echokardiographie konnte gezeigt werden, dass Patienten mit HCM häufig reduzierte longitudinale, zirkumferentielle und radiale Dehnungswerte aufweisen. Diese Parameter korrelieren mit dem Vorhandensein und dem Ausmaß der Fibrose und der Wanddicke des linken Ventrikels. Echokardiographie, Mitralklappeninsuffizienz. Analysen von explantierten Klappen haben gezeigt, dass 2/3 der HCM-Patienten pathologische Veränderungen der Mitralklappengröße oder Form aufweisen. Typische Anomalien sind eine Vergrößerung der Mitralklappenfläche und eine Verlängerung der Segel und des subvalvulären Apparats. Beide Mechanismen führen zum SAM-Phänomen. Das vordere Segel der Mitralklappe kann in der kurzen Achse eine Dreizackform bilden, die dem Emblem der Marke Adidas ähnelt. Siehe Abbildung 13. Die Mitralklappenkoaptation ist schräg gerichtet und verursacht eine exzentrische Regurgitation zur hinteren Wand des linken Vorhofs. Siehe Abbildung 14. Dort ist eine signifikante linksventrikuläre Hypertrophie mit subaortaler Obstruktion zu sehen, die in der Farbdoppler-Echokardiographie eine deutliche Turbulenz im linksventrikulären Ausflusstrakt erzeugt.
Bemerke: Eine exzentrische Regurgitation zur hinteren linken Vorhofwand ist ein wichtiger klinischer Marker, da bei Patienten mit einem in eine andere Richtung gerichteten Regurgitationsfluss möglicherweise eine andere Pathologie der Mitralklappe vorliegt, die nicht mit HOCM assoziiert ist.
Daher kann eine Verringerung der linksventrikulären Obstruktion durch die Myektomie oder Alkoholseptumablation das Ausmaß der Mitralregurgitation bei diesen Patienten nicht immer verringern. Magnetresonanztomographie. Die Magnetresonanztomographie gehört zu den Basisuntersuchungen von Patienten mit HCM. Sie kann die folgenden Informationen liefern. Sie ist exakter bei der Quantifizierung des Ausmaßes der Hypertrophie, insbesondere bei Patienten mit schlechteren echokardiographischen Befunden. Die genaue Messung der linksventrikulären Wanddicke ist von praktischer Bedeutung für die Risikostratifizierung des SCD. Sie ermöglicht auch eine gute Unterscheidung von Patienten mit apikaler HCM oder dem Vorhandensein eines apikalen linksventrikulären Aneurysmas. Bei normalem Myokard führt die Untersuchung mit Gadolinium zu einer schnellen Sättigung und anschließender Auswaschung des Kontrasts. Dies ist nicht der Fall bei Myokard mit fokalem Vorhandensein von erhöhtem Kollagen, das heißt fibrotischen Herden. In diesem Fall kommt es zu einer erhöhten Sättigung des Kontrastmittels, Gadolinium GD-DTPA. Und nach dieser Untersuchung können im Myokard Late Gadolinium Enhancement Foci, LGE-Foci, nachgewiesen werden, wie in Abbildung 15 zu sehen ist. Anzahl und Ausmaß dieser Herde korrelieren mit der Dicke des interventrikulären Septums, der Anzahl der hypokinetischen Segmente, der geringeren linksventrikulären Ejektionsfraktion, dem Auftreten eines positiven Phänotyps in jungen Jahren, dem Auftreten von nicht anhaltenden Kammertachykardien und vor allem dem Risiko eines SCD. Die Untersuchung ist für die Differentialdiagnose der LVH nützlich. Siehe Tabelle 2. Eine Untersuchung ist bei Personen mit positivem Genotyp und negativem Phänotyp G+, F- aufgrund einer echokardiographischen Untersuchung angebracht, da die MRT die Details der LVH verfeinern und LGE aufzeigen kann. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Differentialdiagnosen der linksventrikulären Hypertrophie durch Magnetresonanztomographie. Bei der Anderson-Fabry-Krankheit besteht eine konzentrische linksventrikuläre Hypertrophie und Hypertrophie der Papillarmuskeln. Es zeigen sich posterolaterale LGE und eine niedrige native T1. Bei Amyloidose zeigt sich ein geringeres Ausmaß der linksventrikulären Hypertrophie, LGE treten diffus subendokardial auf und es besteht eine hohe native T1. Die sarkomerische HCM kann jedes Ausmaß der linksventrikulären Hypertrophie aufweisen und in Hypertrophielagern zeigen sich Mittelwand-LGEs.
Merke: Alle Patienten mit HCM sollten mittels MRT untersucht werden. Dadurch kann nicht nur die Morphologie des Herzens besser beurteilt werden, sondern aufgrund des Ausmaßes der LGE-Läsionen auch eine Risikostratifizierung erfolgen.
Computertomographie. Die kardiale Computertomographie liefert ähnliche Ergebnisse wie die MRT. In der Praxis wird sie wegen der Strahlenbelastung nur bei Patienten eingesetzt, bei denen wir keine MRT-Untersuchung durchführen können. Dies ist meist der Fall, wenn der Patient ICD- oder Herzschrittmacherträger ist und das Device nicht MRT-kompatibel ist. Für die Differentialdiagnose ist das CT dem MRT aber in jedem Fall nachgeordnet. Belastungstests. Bei symptomatischen Patienten, die in der Ruhe-Echokardiographie keinen linksventrikulären Ausflusstraktgradienten von größer gleich 30 mm Quecksilbersäule aufweisen, wird eine Fahrradstress-Echokardiographie durchgeführt. Ihr Ziel ist es, eine belastungsinduzierte Obstruktion zu erkennen, deren Behebung die Beschwerden des Patienten lindern könnte. Bei Patienten mit Anzeichen einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz ohne Obstruktion wird ein kardiopulmonaler Belastungstest durchgeführt, um die maximale Sauerstoffaufnahme, VO2 Max, zu untersuchen. Die Bewertung der kardiopulmonalen Kapazität auf diese Weise ist von großer prognostischer Bedeutung und der VO2 Max-Wert korreliert gut mit der Langzeitmortalität, dem Risiko einer schweren Herzinsuffizienz und ventrikulären Arrhythmien. Katheteruntersuchung. In der Zeit vor der Entwicklung der Echokardiographie und insbesondere der Doppler-Echokardiographie war die Katheteruntersuchung die grundlegende diagnostische Methode bei Patienten mit Verdacht auf HCM. Gegenwärtig verwenden wir die diagnostische Katheteruntersuchung bei Patienten mit unklaren echokardiographischen Befunden, um invasiv den Gradienten des linksventrikulären Ausflusstraktes zu messen, sowie bei Patienten mit Angina pectoris Symptomatik, um epikardiale Koronarstenosen auszuschließen, siehe Abbildung 16.
Merke: Die Katheteruntersuchung ist also nicht Teil des Basisuntersuchungsprogramms für HCM-Patienten.
Laboruntersuchung. Pathologische Werte des Brain Natriuretic Peptide, BNP, des N-terminalen Pro-BNP, NT-Pro-BNP und des hochsensitiven kardialen Troponins, HRS-CTN, sind bei HCM-Patienten mit einer schlechteren Langzeitprognose in Bezug auf Tod und Herzversagen verbunden. Diese Tests können zur Langzeitüberwachung der Krankheit eingesetzt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Werte dieser Tests deutlich sinken, wenn es gelingt, den Gradienten des linksventrikulären Ausflusstraktes zu reduzieren.
Praxistipp: Zur Differentialdiagnose von HCM, LVH, sollten wir bei allen Patienten auch die Leber- und Nierenfunktion überprüfen.
Genetische Untersuchung und Beratung.
Merke: Genetische Tests gehören zu den grundlegenden Untersuchungen für alle HCM-Patienten unter 50 Jahren. Gleichzeitig sollten diese Untersuchungen jedoch von einem Genetiker oder Kardiologen mit fundierten Kenntnissen auf diesem Gebiet durchgeführt und interpretiert werden.
Pathogene oder wahrscheinlich pathogene Varianten finden sich bei 20 bis 50% der HCM-Patienten. Es gibt keine zuverlässigen Daten, die eine eindeutige Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp beschreiben. Folglich können wir die genetischen Untersuchungen nicht zur Beurteilung der Prognose eines bestimmten HCM-Patienten verwenden. Der Nachweis einer pathogenen oder wahrscheinlich pathogenen Variante sollte zu einer Kaskadenuntersuchung von 3 Generationen von Verwandten führen. Aufgrund der unvollständigen Penetranz und der variablen Ausprägung der HCM manifestieren nicht alle Träger des positiven Genotyps G+ die Krankheit. Dennoch sollten diese Personen regelmäßig aufgrund der Möglichkeit einer zukünftigen Krankheitsentwicklung untersucht werden. Genetische Tests ermöglichen den Ausschluss von HCM bei Angehörigen von Patienten mit positivem Genotyp. Dies hat einen guten psychologischen Effekt, da sie nicht weiter verfolgt werden müssen.